hören wir vom Stefan Predig und ich möchte noch beten. Besonders für ihn. Vater im Himmel, möchte ich dir Danke sagen für den Gottesdienst. Danke sagen, dass wir da dürfen sein, dass sich der Stefan vorbereitet hat. Du willst deiner Gemeinde da in Rümlang etwas sagen durch ihn. Und Vater im Himmel, gib uns Gnade, dass unsere Ohren dürfen offen sein, aber nicht nur die Ohren, sondern auch das Herz, dass wir dürfen begreifen und verstehen, was du uns heute Morgen willst sagen durch den Stefan. Wir danken dir dafür, dass er ruhig ist, dass du deine segnende Hand, deine führende Hand durch deinen Geist ihn vorbereitet hast für die Predigt. Wir danken dir dafür. Amen.
Ja, auch ganz herzlich willkommen von meiner Seite, für die, die ich noch nicht gesehen habe. Ich hätte noch gelesen, dass das bitte vor der Predigt lüften, aber ich glaube, es ist schon durch wahrscheinlich, oder? Das ist nicht für mich gut. Ja, genau, der Dani hat schon gesagt, das Thema der heutigen Predigt ist Beten. Und Beten kann man eigentlich ganz einfach übersetzen mit Reden mit Gott. Beten bedeutet, dass man mit Gott redet. Und ich möchte gerade zum Anfang gerade mit euch zusammen beten, mit Gott reden und ihn einfach einladen heute in den Gottesdienst. Genau, dass er unsere Herzen aufmacht und dass wir etwas mitnehmen dürfen. Ja, Jesus Christus, ich danke dir jetzt einfach für den Morgen. Ich danke dir für deine Gegenwart da. Und ich bitte dich, Vater, dass du sprichst und dass du uns frei machst, dass du unsere Ohren aufmachst. Dass wir dürfen von dir hören und dass wir dürfen verändert werden durch dein Wort, dass wir dürfen verändert heimgehen, dass wir dürfen anders heimgehen, als wir gekommen sind und dass wir letztlich auch näher dürfen an dein Herz kommen und ja, dich besser dürfen kennenlernen. Du sollst verherrlicht werden. Amen. Ich weiss nicht, die von euch schon mal in einem entfernten Land waren, also jetzt vielleicht nicht gerade im EU-Raum, sondern schon ein bisschen weiter weg, ist es häufig so, dass man kein Mobilnetz hat. Weil es vielleicht einfach zu teuer ist oder man hat es nicht freigeschaltet. Und dann ist man auf Wi-Fi angewiesen. Das heisst so kabelloses Internet. Und das dahin ist das Zeichen dafür. Und das gibt es zum Beispiel dann manchmal in den Restaurants, statt irgendwie dann, wenn man im Ausland ins Restaurant geht, statt dann Free Wi-Fi Access, oder das ist freier Zugang zum Internet. Man kann sich einfach einloggen. Und ich habe schon festgestellt, dass gerade wenn ich kein Internet habe, mit meinem Nagel unterwegs ist, dass das so eine hohe Bedeutung hat für mich, dass ich irgendwie schnell ins Internet kann. Also meine erste Frage ist dann meistens schon im Restaurant, haben Sie Wi-Fi? Kann ich mich schnell bei Ihnen einloggen? Und warum ist das so wichtig? Weil ich komme dann all im Messages über, vielleicht aus der Heimat, WhatsApp-Nachrichten, die dann kommen. Man kann vielleicht schnell den Wetterbericht anschauen. Man kann schnell eine Karte laden, wo befindet man sich genau. Man kann vielleicht noch irgendwie ein Taxi bestellen oder schauen, wo es noch andere Restaurants gibt oder was auch immer. Man ist eigentlich mit den ganzen Dingen bedient, die man so braucht. Und dann erst erfüllt so das Handy seine Funktion, oder? Und ohne Wi-Fi ist man, manchmal fühlt man sich fast wie ein bisschen blind. Und das ist jetzt vielleicht für die ältere Generation schwerer nachvollziehbar als für die Jünger. Das ist mir bewusst. Aber ich habe letztens auch mit meinem Vater geredet am Freitag und er hat mir gesagt, seine Tochter kommt gar nicht mehr mit in die Ferien, wenn es im Hotel kein Wi-Fi gäbe. Also es ist eigentlich egal, wo er hingehe. Er kann mit ihr irgendwo ans Meer oder so, das spielt keine Rolle. Für sie ist einfach am wichtigsten, dass es Wi-Fi gibt. Und vielleicht müsst ihr mal mit euren eigenen Kindern reden oder mal mit so Teenager oder so, und dann plötzlich spürt er, was das für eine Bedeutung hat. Da geht es wirklich auch um Nachrichten mit Facebook und Instagram und so weiter, wo man will updated sein. Und so ähnlich wie das Wi-Fi, so ähnlich ist es bei Gott, dass wir jederzeit freien Zugang haben zu ihm. Also Wi-Fi ist nicht immer frei, manchmal muss man dafür zahlen. Es hat es oder es hat es nicht, die Verbindung ist nicht immer gleich gut, aber du kannst jederzeit freien Zugang haben zu Gott. Es ist wie so, ähnlich wie das Zeichen, das Signal ist immer da. Du musst dich einfach einloggen. Du musst es einfach anschalten. Und dann bist du connected mit Gott. Und du bist ähnlich wie ein Nadel, hast du die Fähigkeit in dir, dass du Gottes Reden kannst empfangen, dass du zu ihm kannst reden. Also das sind Antennen eingebaut bei dir, dass du mit Gott frei kannst kommunizieren. Das ist so in deiner DNA angelegt. Wir sind dafür geschaffen, dass wir mit Gott kommunizieren, dass wir mit Gott im Austausch sind. Und es spielt keine Rolle, wo wir uns auf der Welt befinden, ob in der Schweiz oder im Ausland. Wir haben immer Verbindung zu unserem himmlischen Vater. Und diese Verbindung, die wird freigesetzt, sobald wir beten. Also ähnlich wie beim Handy, das Wi-Fi-Zeichen da, die vielleicht so ein modernes Handy hat, kann man das einschalten oder ausschalten. So ähnlich wird das aktiviert mit dem Gebet. Sobald wir beten, aktivieren wir die Verbindung mit Gott. Und ich habe mich gefragt, wenn Wi-Fi so eine hohe Bedeutung hat und bei Jugendlichen fast schon krankhafte Züge annimmt, dass sie irgendwie krank werden, wenn sie keine haben, warum komme ich dann so gut ohne Gebet aus? Warum ist die erste Frage, wenn ich vielleicht irgendwo in ein Hotel gehe, Entschuldigung, haben Sie da Wi-Fi, kann ich mich da einloggen? Und warum fehlt mir oftmals Zeit zum Beten, wenn es doch so wichtig wäre? Wir lesen in der Apostelgeschichte, statt dass die ersten Christen, die haben vier Sachen gehabt, die sie ausgezeichnet haben. Das ist so gewesen, sie sind in der Lehre geblieben, das heisst, sie haben sich mit dem Wort Gottes auseinandergesetzt, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Also das Gebet ist etwas ganz, ganz Zentrales in unserem Leben. Es ist ein zentraler Pfeiler von unserem christlichen Leben. Und ich weiss nicht, wann du das letzte Mal gebetet hast oder wann du das letzte Mal vor Gott gekommen bist, aber es sagt auch etwas aus über unseren geistlichen Zustand, wo wir so stehen. Und wenn mein erstes und das letzte Gebet, das ich gesprochen habe, ist, dass ich Jesus in mein Leben eingeladen habe und seitdem nie mehr gebetet habe, dann ist irgendetwas da ein bisschen rum. Oder dann braucht es vielleicht wieder eine neue Auseinandersetzung mit dem Thema. Und um das geht es in der Predigt. Wir wollen miteinander anschauen, warum beten wir überhaupt? Warum ist Gebet so wichtig? Warum haben die ersten Christen so viel gebetet? Und wenn ich mich frage, ja, warum finde ich so selten Zeit, um mit Gott zu beten? Oder warum finde ich so selten Zeit, um mich mit Gott auseinanderzusetzen? Dann gibt es wahrscheinlich mehrere Antworten darauf. Aber ich glaube, eine Antwort ist sicher, dass mir das Gebet einfach zu wenig Bedeutung hat. Dass ich nicht gewusst habe, vielleicht, warum bete ich überhaupt? Warum mache ich das überhaupt? Dass es vielleicht langweilig ist. Dass es irgendwann eine Pflicht gewesen ist. Dass ich es gelehrt bekommen habe und wieder abgeleitet habe. Aber ich glaube nicht, dass das Gottes Wille ist. Gott möchte, dass wir Freude haben am Gebet. Und er möchte, dass wir darin wachsen und dass wir besser werden. Die Jünger haben eine Frage an Jesus gehabt und sie haben gefragt, Herr, lehr uns zu beten. Das heisst, wir können im Gebet rein, wir können uns steigern, wir können besser werden im Beten. Sie haben nicht gefragt, lehr uns predigen, lehr uns Wunder zu machen. Weil sie haben wie festgestellt, aha, bei Jesus geht alles durch das Gebet. In dem, dass er betet, stehen Tote auf. In dem, dass er betet, passieren Wunder, Menschen kommen zum Glauben, Frieden kehrt ein und so weiter. Das Gebet ist wie der Schlüssel. Und ich möchte mit dieser Frage anfangen. Lass uns miteinander die Frage stellen, was passiert, wenn man das Beten sein lässt? Was ist, wenn man einfach nicht mehr betet? Und es gibt ganz, ganz eine einfache Antwort, weil ich jetzt in meinem eigenen Leben festgestellt habe. Ich komme Mangelerscheinungen über. Das Ding ist aber, dass ich das nicht gerade sofort feststelle. Also wenn ich jetzt die letzte Woche nicht betet habe, dann stelle ich das nicht sofort fest, beziehungsweise führen das die wenigsten Leute aufs Gebet zurück. Oder ich merke, dass irgendetwas fehlt. In mir gibt es irgendein Vakuum, aber ich weiss nicht warum. Und dann überlege ich mir vielleicht, was könnte es sein? Und dann denke ich vielleicht, aha, es hat vielleicht mit materiellen Sachen zu tun. Mir fehlt etwas. Und dann kauft man vielleicht mal ein neues Telefon. Und dann merke ich, wow, das ist jetzt lässig, ich habe ein neues Telefon. Am zweiten Tag ist ja, ist man sich ein verleidet oder der andere hat nur ein besseres. Vielleicht kauft man sogar ein Auto. Und kurzfristig ist es vielleicht gestillt, aber ich komme Mangelerscheinungen über. Und ich merke, irgendwie dürstet es mich. Aber der Durst lässt sich irgendwie nicht stillen. bei mir ist es dann so gewesen, dass ich wie gemerkt habe, wow, ich halte diesen Anforderungen im Alltag wie nicht stand. All das auf mich einkommt, oder? Da sollte man beziehen, glaube ich, im Geschäft sollte man das und das liefern und so weiter. Und irgendwie kriegt man es nicht auf die Reihe. Und da kommen Situationen, man ist völlig überfordert. Und dann versucht man es irgendwie selber zu lösen und manövriert sich noch tiefer ein. Und ich merke, irgendetwas fehlt und ich weiss nicht was. Und es lässt sich vielleicht manchmal mit so einem Frieden umschreiben. Oder mit so einer Ruhe oder mit einer Sicherheit. Und ich möchte euch einen Vers zeigen. Und ich möchte mit dem Vers anfangen. Und das heisst, ihr seid, im Jakobus heisst, ihr seid begierig und erlangt nichts. Ihr mordet und neidet und gewinnt nichts. Ihr streitet und kämpft, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Also interessant, da hat der Apostel wie festgestellt, aha, okay, es fehlt etwas, irgendetwas fehlt. Die Leute haben vielleicht die anderen beneidet, sie haben sogar vielleicht, sie haben gemordet und so weiter, sie haben gestritten, sie haben etwas begehrt, aber sie haben nichts bekommen. Oder es ist wie, wir stellen fest, es fehlt etwas. Und die Antwort ist in dem kleinen Satz, weil ihr nicht bittet. Weil ihr nicht bittet. Und das sieht man manchmal äußerlich gar nicht, oder? Das stellt man nicht sofort fest, äußerlich. Aber ich habe das als Bild mitgebracht, und ich habe gefunden, es symbolisiert dann noch gut unseren geistlichen Zustand. Wenn man lange Zeit nicht betet, dann drücken wir, mit drücken wie geistig aus, oder? Es ist wie, vergleichbar, wenn du jetzt 2 Wochen, 3 Wochen lang nicht würdest essen, dann würdest du vielleicht denken, ein paar würden vielleicht denken, wow, cool, ja, dann nehme ich ein bisschen ab. Aber irgendwann nimmt es so krasse Zeug an, dass man sich ernsthaft muss Sorgen machen, weil dein Körper unterernährt ist. Und so ist es auch mit unserem geistigen Leben. Wenn wir nicht regelmäßig in dem Gebet sind, dann trocknen wir irgendwie aus. Und dann finden wir unsere Situationen wieder, wo wir uns selber rein manövriert haben. Wir haben zum Beispiel irgendetwas angeschafft, wir haben uns finanzielle Probleme, Beziehungsprobleme, geschäftliche Probleme und so weiter. Und kommen nicht mehr daraus raus, weil wir es vergessen haben oder es einfach, weil wir Gott nicht darum gebeten haben, weil wir ihn vielleicht nicht um Rat gefragt haben, weil wir ihn nicht involviert haben. Und das sind wir so verstrickt und wir kommen wie nicht mehr raus. Also, beten ist essentiell. Es wird uns etwas fehlen. Wenn ihr irgendeine Jugendliche fragt oder eine Teenagerin, dass sie mal 2 Wochen lang ihr Nadel abstellen soll und dann wieder anstellt, dann sieht es vielleicht auf ihrem Homebutton so ähnlich. Ja, das geht jetzt zwar noch. Das ist jetzt was sehr bescheiden. Aber eben, also es gibt zum Beispiel Instagram und Facebook, da wären vielleicht irgendwie 30. Mitteilungen, die nicht gelesen sind drauf. X Anrufe vielleicht weniger, aber unzählige WhatsApp-Nachrichten fallen in den Chat, wo man drin ist, wo man nicht gelesen hat. Nach 2 Wochen. Also es ist der absolute Horror, wenn er irgendeinem Kind den Internetzugang sperrt für so lange Zeit. Und so ähnlich ist es aber auch bei uns. Wenn man 2 Wochen lang nicht in dieser Kommunikation oder längere Zeit nicht in dieser Kommunikation in dem Austausch mit Gott gewesen sind, dann verpassen wir ganz, ganz viel. Dann gibt es vielleicht eine Nachricht, dass Gott dir etwas mitteilen wollte, dass wir morgen aufgestanden wären, die Waffenrüstung angezogen hätten und gemerkt hätten, ja, ich bin ein geliebtes Kind von Gott. Und dann wären wir vielleicht ganz anders in den Konflikt gestartet, im Geschäft. Wir hätten vielleicht eine Gelassenheit gehabt, aber wir haben es verpasst. Und es ist irgendwie ungelesen. Es steht, dass im Römer heisst, dass alle Kinder Gottes sind vom sein Geist geleitet, sie werden von Gott geleitet. Und so ähnlich wie ein GPS oder so ähnlich wie eine Navigation, möchte ich Gott auch durch den Alltag leiten. Er möchte dir Sachen offenbaren, er möchte sich dir mitteilen. Und zwar nicht nur am Sonntagmorgen, nicht nur bei diesen uns vermeintlich geistlichen Themen, so jetzt müssen wir mal beten, sondern ganz, ganz praktisch im Alltag. Und das ist wie eine Grundvoraussetzung im Gebet. Gott möchte mit dir kommunizieren. Er hat dich dafür geschaffen. Und wenn wir zurückgehen, eben in Genesis, im ersten Buch Mose, lesen wir, dass der Adam so eine Beziehung gehabt hat, vor dem Sündenfall, mit Gott, dass er mit ihm unterwegs war, dass Gott mit ihm zusammengelebt hat, im Austausch. Im Jeremia heißt zum Beispiel 33, Vers 3 heißt: Rufe mich an, so will ich dir antworten und will dir kundtun große und unfassbare Dinge, von denen du nichts weißt. Gott möchte sich dir offenbaren, er möchte sich dir mitteilen und das zwar tagtäglich. Und Beten ist eine Konversation, oder? Es ist kein Monolog, wo ich einfach so, ja Herr, blablabla und tschüss und ich bin weg. Sondern Beten ist eine Konversation. Ja Herr Jesus, du siehst, danke für den schönen Tag und tschüss, Türe zu und ich bin weg. Sondern nein, Beten ist eine Konversation. Das heisst, dass ich zum Beispiel dann Bibel lese, dass vielleicht Gott mir antwortet, in welcher Form auch immer, dass er vielleicht durch einen Vers zu mir spricht, durch einen Eindruck. Oder mir plötzlich einen Gedanken aufbringt. Das hat jeder schon mal vorher erlebt, ich bin sicher. Dass er plötzlich gemerkt hat, wow, genau, ich sollte mich vielleicht mal bei dieser Person melden. Oder ich sollte vielleicht wieder mal dort hingehen. Oder, ui, das ist mir vergessen gegangen. Manchmal ganz banale Sachen. Und Gebet ist auch keine Zeremonie, oder? Weil es ist nicht irgendwie an einen festen Ablauf gebunden. Es geht nicht einfach darum, dass man plappert und irgendwelche Regeln muss einhalten muss. Sondern Gebet gründet auf einer Beziehung. Gebet gründet auf einer Beziehung. Mit unserem lebendigen Gott. Und ich möchte so am Anfang in die Predigt einsteigen mit dem Vers. Der steht in 2. Chronik 7, Vers 14. Und das hat Gott am Salomo gesagt, als er den Tempelbau hat, hat er gesprochen. Wenn mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich demütigt und zu mir betet, wenn es meine Gegenwart sucht und von seinen bösen Wegen umkehrt, dann werde ich es vom Himmel her hören, ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Also das ist eine mega Verheißung, die uns Gott da gibt. Er sagt, er wird dich heilen, dein Land heilen. Er wird dich hören, wenn, erstens, wenn wir uns demütigen. Und das heisst, dass wir unsere Krone abziehen, wenn wir zu Gott kommen. Egal wie viele Follower, dass wir vielleicht auf Instagram haben oder wo wir wohnen oder wo wir herkommen, wir ziehen unsere Krone ab, wenn wir vor Gott kommen. Es heisst auch, dass wir anerkennen, Herr, meine Wege, die ich gegangen bin, sind falsch und deine Gebote sind richtig. Es kann heissen, dass wir Buße tun, dass wir anerkennen, Herr, ich bin den falschen Weg gegangen. Das ist auch das, was Daniel gemacht hat, vielleicht die da waren beim Joachim in der Predigt, wo er gesagt hat, ich bitte für mein Volk, ich bitte um Vergebung. Sie sind nicht auf deinen Weg gelaufen. Das heisst, sich demütigen. Und dann heisst es, und zu mir betet und meine Gegenwart sucht. Und suchen ist, ganz, das ist ein ganz starkes Wort. Es ist nicht irgendwie so, ich laufe mal um und denke, ah ja gut, okay, nein, egal, es ist jetzt nicht da, ich gehe weiter. Sondern suchen bedeutet, ich weiß nicht, die schon mal im Stress sind, an Terminen erzählen und ihren Autoschlüssel suchen. Das ist suchen. Dass wir alles auf den Kopf drehen, dass wir alles unternehmen, bis wir den Schlüssel haben. Wir sind wirklich etwas Aktives. Wir schauen nach, bis wir den Schlüssel haben. Und es ist so etwas, das fortlaufend ist. Es ist nicht eine einmalige Aktion. Also wir suchen seine Gegenwart und wir beten und wir kehren um von unseren bösen Wegen. Das heisst, es ist einfach ganz simpel, 180 Grad kehren. Wenn wir wissen, wir sind vorhin in die Richtung gegangen, dann kehren wir einfach um und gehen in die Richtung. Wenn wir wissen, hey, das ist falsch, was wir gemacht haben, wir kehren um und gehen in die andere Richtung. Wir kehren um. Und dann kommt die Verheißung, es heisst, dann wird uns Gott vom Himmel her hören, und uns Sünden vergeben und uns heilen. Es heisst nicht, dass er uns überhäuft mit Gütern oder dass er uns unzählige Sachen gibt, sondern er wird uns heilen. Und ich mute mir mal zu, dass jeder von uns Heilung braucht in irgendeiner Form. Sei es geistig, physisch, wie auch immer. Jeder von uns braucht Heilung oder für seine Familie oder für sein Land. Heilung, das heisst Wiederherstellung. So wie sich Gott ursprünglich gedacht hat. Und das ist eine gewaltige Verheißung. An der darfst du das darfst du Gott vorhalten und er wird es erfüllen. Er hat es dir zugesprochen. Und das ist, wieso glaube ich, das ist der Startpunkt von jedem Gebet. Da fängt es an. wenn wir unsere Krone ablegen. Das heisst, am Morgen früh, wenn ich aufstehe, wow, ich bin so müde, mir ist eigentlich vielleicht gar nicht danach zu beten, aber nein, ich demütige mich. Okay, ich nehme vielleicht die 3 Minuten. Ich nehme einfach schon die 3 Minuten. Mir ist gar nicht danach, jetzt da irgendwie noch zu beten, aber ich nehme schon die 3 Minuten. Ich nehme die 3 Minuten. Und ich suche ihn. Und ich bete zu ihm, Vater im Himmel. Und dann haben wir die Verheißung, dass er uns gehört. Ich möchte jetzt dir 3 Gründe mitgeben, warum wir aufgefordert werden zum Gebet oder warum das Gebet wichtig ist. Und ich glaube, der erste Punkt oder einer, es gibt sicher auch noch mehr Punkte, wir beten, um Gott in unseren Alltag einzuladen. Viele Christen, wie viele Christen es so sind, vielleicht einmal gebetet, sind das Übergabegebet gesprochen oder Jesus ihr Leben aufgenommen und das ist. Die Sache ist erledigt. Aber Gott sagt, wir sollen immer wieder kommen und ihn darum bitten. Wir sollen ihn suchen, fortlaufend suchen und an seine Tür klopfen. Es heisst nämlich, merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer mich rufen hört und mir öffnet, zu dem gehe ich hinein und wir werden miteinander essen. Mit ihm und ich mit ihm und er mit mir. Das spricht von Freundschaft. Also Gott, ich habe immer von früher den Eindruck gehabt, Gott ist so, ich bin da, der Allerheiligste, und du kehrst ins Leben um, tak, tak, tak. Und dann immer so, kommt Gott in mein Leben. Nein, so ist er in der Regel nicht. Gott ist nicht der, der einfach dir mal Türen einschlägt, wie in einem Kommando, und einfach mal einstürmt. Du bist völlig überrascht, sondern Gott steht vor der Tür und klopft und sagt vielleicht, darf ich heute einkommen? Nein, sorry, ich bin mega gestresst worden. Gut, ich komme später nochmal. Dann klopft es vielleicht wieder. Darf ich heute einkommen in dein Leben? Ja, ich habe noch Schluss gemacht mit meinem Freund. Ich habe noch den Heiligen Geist noch dabei. Ich habe noch das ganze Servicepersonal da, vielleicht noch ein bisschen aufräumen in deiner Wohnung. Willst du mich einlassen? Ja, gerne. Und ich mache ihn auf. Und er kommt ein. Gott möchte, dass wir ihn konkret einladen, in den Alltag. Er ist da, aber er wird sich dir nicht aufzwingen. Und es steht 20 Mal, über 20 Mal im Neuen Testament, wir sollen ihn bitten. Und es ist ja nicht so, dass Gott unsere Bitte nicht wird kennen. Es heisst, dass er schon bevor wir ihn darum bitten, weiss er, was wir von ihm werden erbitten. Aber es geht ihm darum, dass wir in seine Abhängigkeit kommen. Und dass es ihn ehrt, wenn er uns antworten kann. Es gibt Jesus Christus letztlich Ehre, wenn er uns seine Güte zeigen kann. Wenn er uns zeigen kann, was er für einen guten Vater ist. Aber für das musst du ihn einlassen. Und häufig ist es auch so, dass Gott nicht in erster Linie unsere Umstände verändert, sondern unser Herz. Gott ist manchmal mehr an unserem Herz interessiert als an unseren Umständen. Zum Beispiel heisst es in Philipper, wenn wir beten und ihm unsere Sorgen bringen, dann wird der Friede Gottes unsere Gedanken beschützen. Das ist etwas viel Größeres als vielleicht die Umstände, wo wir gerade drin sind. In erster Linie, wenn wir vielleicht gerade die Umstände verändert haben. Gott ist interessiert an unserem Charakter. Er möchte uns ähnlicher machen, weil er hat sich gesagt, ich werde dich, wenn Jesus wiederkommt, als eine perfekte Brut darstellen, letztlich seine Kille, ohne Makel, ohne Fehler. Und ich verändere dich Schritt für Schritt ins Bild von Jesus. Und ich werde deinen Charakter umformen. Die Frage ist, lassen wir das zu? Laden wir ihn ein in unseren Alltag? Und es kann ganz einfach sein, dass wir einfach am Morgen vielleicht 25 Minuten uns Zeit nehmen für ein Gebet. Was sind 25 Minuten am Tag? Einfach 25 Minuten, es kann sein, dass wir es unterteilen, dass wir sagen, hey, wir lesen zuerst vielleicht kurze Abschnitte in der Bibel. Wir danken. Wir können uns am Vater unser orientieren. Wir sagen vielleicht, hey, wir laden dich ein, Vater, dass dein Reich kommt, in meinem Geschäft, in meinem Team, dass dein Wille geschieht. Ich vertraue darauf, dass du für mich sorgst. Und es macht einen Unterschied. Ich glaube, dass die Leute, die regelmäßig beten, an einem anderen Punkt wären sie, weder wenn sie nicht betet hätten. Das Gebet macht einen Unterschied in deinem Leben. Es gibt gewisse Sachen, die werden erst freigesetzt in deinem Leben durch das Gebet. Und jemand hat wieder mal das Bild gesagt, dass wir vielleicht eines Tages werden im Himmel sein. Und dann durch so, kennen Sie vielleicht die Hochregale oder so, und durch so Hochregal durchlaufen und überall so verpackte Geschenke sehen. kleine und grosse. Und dann werden wir unseren Vater im Himmel fragen, hey, für wer sind denn die Geschenke gewesen? Und dann sagt er, die wären für dich gewesen, wenn du mich gebeten hättest. Ich hätte es dir so gerne schenken. Und jemand anders hat einmal gesagt, wenn wir Gott nicht einladen in unsere Situation, dann kommt es manchmal fast schon mal ein Nein gleich. Als würde man wie sagen, nein, in diesem Konflikt brauche ich dich nicht. Nein, da innen, das löse ich irgendwie selber. Überlass mir das Feld. Ich weiß es besser. Aber Gebet ist nicht eine Feuerübung, oder? Gebet ist nicht ein Feuerlöschen, wo wir am Schluss noch nennen, wenn alles brennt und wir sowieso fast nicht mehr löschen können. Sondern Gebet sollte unsere erste Wahl sein. Unsere erste Wahl. Und du wirst merken, dass es angefochten ist, Gebet. Es ist nicht einfach zu beten. Es ist wahrscheinlich dein grösster Kampf, den du dich stellen musst. Aber ein Kampf, der sich lohnt. Und ich glaube, es ist wie mit allem, wo dann irgendwann mal eine Leidenschaft wird, dass es am Anfang einfach Disziplin braucht. Ich muss zum Beispiel seit längerem so, manchmal in Physiotherapie, wegen meiner Schulter, wenn die immer wieder mal rauskommt oder rausgekommen ist. Und am Anfang habe ich das mega viel gekostet. Immer schon über den Mittag oder nach dem Arbeiten das Physio und ja, es war einfach ein Krampf, es ist nicht mega lässig. Hey, und mit der Zeit, es ist einfach lustig, man merkt, es tut einem gut, es befreit irgendwie, man kann abschalten und so weiter, man sieht einen positiven Effekt. Man kann seine Muskeln vielleicht stärken, die Schulter kommt weniger schnell raus. Und heute muss man mich nicht mehr darum beten, dass ich ins Physio gehe. Ich mache es gerne, ich gehe freiwillig und es fällt mir sehr leicht. Und so ist es auch beim Gebet. Es braucht am Anfang einfach die Entscheidung, ja, ich mache es. Und mit 14 Zeit lang durch. Und ich werde merken, es werden tausend Gründe kommen, weil der Feind macht sich auf, in dem Moment, wo du betest, macht sich auch der Feind auf. Und er greift es an. Wir kommen nachher am Schluss noch drauf, weil es einfach deine grösste Waffe ist und weil er sich fürchtet vor deinem Gebet. Es ist für ihn nichts schlimmer als das Gebet. Und du wirst dich fragen am Morgen und du wirst tausend Gründe haben, warum du nicht aufstehen sollst. Du bist zu müde, du hast gestern schon gebetet. Du solltest schon längstens im Geschäft sein, deine Kinder können vielleicht zuerst schon später noch Zeit und so weiter und so fort. Und manchmal ist man auch tatsächlich müde. Manchmal ist es einfach ein Durchbrechen. Aber ihr merkt, es wird sich lohnen. Und ich glaube, es geht nicht um die Zeit, die wir investieren. Es gibt so Gebetskrieger, auch unter uns, da habe ich mega Respekt, die wirklich lang beten. Aber es geht einfach darum, dass wir es regelmäßig machen. Stell dir vor, ein Leben, das sich regelmäßig am Gebet gewidmet hat. Eine Person, die täglich, auch wenn es nur 20 Minuten sind, 15 Minuten Zeit genommen hat für Gott. Und ich sage, du wirst an einem anderen Punkt sein, weder wenn es du unterlassen hättest, weder wenn du nicht gebetet hättest. Du wirst größere Sachen erfahren, größere Frieden erfahren, größere Gewissheit haben in Jesus Christus, weder wenn du es eingelassen hättest. Du wirst größere Durchbrüche sehen im Leben. Und du wirst tiefer gehen in der Beziehung mit Gott. Es ist unsere erste Wahl. Gott fordert uns dazu auf. Da kommen wir zum zweiten Punkt. Wir beten, weil Gott mit uns persönlich kommunizieren möchte. Und das ist ganz interessant. Es gibt einen Vers, der heißt, beim Beten sollt ihr nicht plappern, das sagt Jesus, wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Sie denken, dass sie erhört werden, wenn sie viele Worte machen. Stopp mal da an dieser Stelle. Und ihr denkt jetzt vielleicht, aha, das sind irgendwie so Nichtgläubige gewesen, das sind irgendwelche Heiden gewesen oder so. Die plappern einfach. Nein, also Jesus redet da von Leuten, die haben auch gebetet. Das sind Beter gewesen, die haben gebetet, aber die haben einfach mega viel Wort gemacht, um den Worten zu willen, so, dass sie einfach viel geredet haben und haben gedacht, sie werden dann erhöht. Und der Punkt, wo Jesus da macht, er geht weiter und sagt, macht es nicht wie sie. Und das ist jetzt der Punkt, denn euer Vater weiß ja, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn bittet. Ihr sollt viel mehr so beten, unser Vater im Himmel. Und das ist der entscheidende Punkt. Wir haben es vorher angesprochen, es geht um eine Beziehung. Du betest zu deinem himmlischen Vater. Also es geht nicht um einen Deal. Es geht nicht darum, dass wir irgendwie sagen, oh, Vater, wenn ich dir das spende, dann komme ich dafür das über. Oder so. So funktioniert es nicht. Das ist nicht irgendwie ein Deal. Oder wenn ich gewisse Gebete mega lang wiederhole und wiederhole und wiederhole, irgendwann sind dann meine Sünden vergeben. Auch das ist nicht der Punkt. Es geht nicht um ein Plappern oder es geht nicht um viel Reden. Es geht auch nicht, dass wir mit Gott irgendwie einen Deal machen. Es geht nicht um eine Business-Beziehung. Wir sind nicht in einem Handel. Sondern es geht darum, dass wir mit unserem Vater reden. Und das wird Jesus uns sagen. Die Grundlage von unserem Gebet ist deine Vaterschaft. Es ist du bist ein Kind vom himmlischen Vater. Und er liebt es einfach mal grundsätzlich mit dir kommunizieren. Egal über was. Du kannst ihm alles anlegen. Du kannst ihm alles sagen. Er ist mit nichts überfordert. Und es ist ihm lieber, wenn du irgendwie geistliche Gebete sprichst oder irgendwie schöne Sätze formulierst. Es heisst, wir sollen in Einfachheit vor ihm kommen, authentisch, so wie wir sind. Und ihm alles darlegen. Und ich glaube, das ist eben die Grundlage letztlich auch, dass er sagt, hey, ich bin euer Vater und ich will euch alles geben, was gut ist. Das heisst nicht immer, dass es ein Ja ist. Es gibt eigentlich bei Gott vier Antworten. Es ist ein Ja, ein Nein, nicht jetzt und willst du mich eigentlich veräppeln? Nein, das vielleicht nicht, aber vielleicht nur die ersten drei. So, ein Ja, ein Nein und nicht jetzt. Und so, wie es auch in der Kindererziehung ist, manchmal, vielleicht auch bei euren eigenen Kindern, die schon Kind haben, nicht alles, was euer Kind euch gewünscht hat, hat es auch bekommen. Warum nicht? Weil es einfach vielleicht auch nicht gut gewesen wäre. Weil ihr einen größeren Plan gehabt habt für euer Kind. Weil ihr nicht gerade alles gegeben habt, was ihr sich erst gewünscht habt, weil ihr gewusst habt, was ihm gut tut. Und manchmal kann ein Nein auch irgendwie bedeuten, dass Gott uns in eine andere Richtung möchte leiten. Dass Gott uns etwas anderes möchte zeigen. Aber er hat es uns verheißen. Er wird unser Gebet erhören. Und er wird unsere Bitte antworten. Und der Punkt ist eben, bei dieser Beziehung, wenn wir bei dieser Vater-Kindschaft sind, dann ist eben nicht mehr die Lust im Vordergrund, dass wir nicht um das beten, wo nachdem uns gelustet, sondern unser Gebet ist in Liebe gegründet. Und das ist der Punkt, wir werden eins auch mit seinem Willen letztlich. Wir beten aus der Liebe raus. Also es ist nicht irgendwie eine Wunschliste, wo man einfach runterplappert, so wie wir es mit unseren Eltern auch nicht machen, sondern es gründet in der Beziehung rein. Und ich komme zum letzten Punkt und das ist auch der Punkt, wo dann auch die zweite Predigt wird fortfahren oder dort wird weitergehen. Wir beten, weil es unsere stärkste Waffe ist. Es gibt ja bei dieser ganzen Waffenrüstung gibt es eine Funktion, oder das Schwert ist die einzige Waffe, wenn man so will, die zum Angriff da ist. Also das Wort Gottes letztlich. Wenn wir das aussprechen, das ist unsere Waffe, es ist die stärkste Waffe gegen den Feind. Und der Feind fürchtet sich vor nichts mehr als vor deinem Gebet. Und Jesus hat seinen Jüngern gesagt, dass er ihnen all Autorität gegeben hat, nicht über Menschen, sondern über all unsichtbare Macht. Du bist nicht irgendwie einfach irgendeine Erschaffung von Gott ohne weiteren Sinn oder so, oder irgendwie einfach ein zweckloser Diener oder so, sondern Jesus hat dir den gleichen Auftrag übertragen, den der Vater ihm übertragen hat. Er sagt in Johannes, so wie mich der Vater gesandt hat, sende ich euch. Wir haben einen Auftrag auf der Welt. Du bist gesendet. An dem Ort, wo du bist. An dem Platz, wo du bist. In die Familie, dort, wo du gerade drin stehst. In dem Umfeld. Und in dieser Sendung fließt die Autorität in Jesus mit ihr, die er dir gegeben hat. Er hat dir nämlich die Autorität gegeben, steht in Matthäus 18. Ich versichere euch, alles, was ihr hier auf der Erde binden werdet, wird im Himmel gebunden sein. Und alles, was ihr auf der Erde lösen werdet, wird im Himmel gelöst sein. Was heisst das anders? Das heisst, dass ihr in eine Situation kommen könnt, ganz leisig zum Beispiel, es gibt einen Megakonflikt im Geschäft. Ihr spürt, etwas ist in der Atmosphäre, etwas ist nicht gut und ihr könnt einbrechen mit dem Gebet ganz riesig und sagen, Herr, stell den Frieden wieder her. Ich befehle diesen unsichtbaren Macht, sie sollen schweigen. Ich befehle der Angst, sie soll weichen. Ich befehle dem Konflikt, er soll weichen und Frieden soll einkehren. Und das kann man ganz riesig machen. Man kann es im Auto, im Straßenverkehr machen, man kann es in der Beziehung machen, man kann es im Geschäft machen. Aber diese Autorität ist dir gegeben. Und Geister sind dir untertan. Die Leute sind gekommen, die Jünger zu Jesus und haben gesagt, Herr, sogar Geister gehorchen uns. Und Jesus sagt, freut euch nicht über dem. Das ist jetzt nicht das Größte. Freut euch darüber, dass euer Name im Himmel aufgeschrieben ist. Aber die unsichtbare Welt ist euch untertan, wenn ihr im Namen Jesus betet, wenn wir uns seiner Waffe bedienen. Und das ist auch das Mandat, das wir haben. Dass wir einstehen, auch für andere Leute, nicht nur für uns selber, sondern auch für unsere Brüder und für unsere Schwestern. Es steht zum Beispiel, wenn du deinen Brüder oder deine Schwester sündigen siehst, dann bete für sie, dass sie wieder umkehrt. Aber es gibt im Alten Testament eine Stelle, wo es heisst, dass Gott so sehnlichst jemanden gesucht hat, wo sie für sein Volk einsteht, dass es das Gericht abwenden kann, aber es war niemand da gewesen. Ich habe schon von jemandem gehört, der in der Nacht aufgewacht ist und der gemerkt hat, er muss für eine ganz spezifische Region in der islamischen Welt beten. Ganz, ganz spezifische Region. Und er ist aufgestanden in der Nacht, hat das gemacht, hat nicht gewusst, warum. Ist keine Logik da gewesen, jetzt im ersten Moment. Und hat dann viel später erfahren, dass es dort so einen Übergriff gegeben hat auf Christen. Genau für die Situation, wo Gott ihm auftragt hat. Gott ruft beten, er möchte beten. Und dann ist eigentlich der Wunsch, den sich Gott schon längstens vorgesehen hat, der kann fließen. Oder es ist nicht so, dass wir Gott auf eine neue Idee bringen müssen, weil Gott nicht weiß, was machen. Er weiß es schon längstens. Aber wir öffnen es wie die Himmelstore, dass das kann fließen durch unser Gebet durch. Und manchmal, ich weiß nicht, manchmal hilft mir das Bild, das ist vielleicht nicht das Passendste, aber es ist so mächtig, weil wir uns auch in einem Kampf befinden. Das heisst, wir sind in einem Krieg mit der unsichtbaren Welt, oder? Wir kämpfen gegen Dämonen, was nichts anderes ist, als gegen unsichtbare Personen, die wir nicht sehen. Und ihr könnt dem Kampf nicht standhalten in euren Gedanken, in eurem Alltag, wenn wir nicht das Gebet haben. Es ist nicht möglich, wenn wir nicht zu Jesus kommen und uns auf die Autorität berufen. Und ich weiss nicht, wie kommt es mir vor, es ist auch so geblieben, im Golfkrieg haben wie so die Amerikaner, bevor sie eingefallen sind, die haben wie so ein paar Bodentruppen gehabt, wo geschaut haben, okay, wo hat der Feind seinen Stützpunkt und so weiter. Und haben Koordinaten so durchgegeben oder das zuerst auskundschaftet. Und so komme ich mir manchmal auch vor, wie so, dass wir Christen wie so Kundschafter einer Art sind, wir sind Gesendete, dass wir nachher so Kavallerie holen können. Dass Gott das Macht einbrechen kann. Und dann war es nachher so, dass die Amerikaner, die haben nachher so Tomahawks, also so ganz starke Raketen, die sie dann geschossen haben. So bunkerbrechende Raketen, die dann gekommen sind, aufgrund von diesen Koordinaten. Und das, so fühle ich mich manchmal auch im Gebet, dass wir wie sagen, Herr, das und das ist die Sache, jetzt brich du ein mit deiner bunkerbrechenden Vollmacht so. Oder? Dass unsere Festungen vielleicht auch in unseren Gedanken oder in unseren Beziehungen oder wo auch immer dort, wo Sachen im Argen sind, dass er einbricht, dass er uns heilt, oder? Und das kann letztlich nur Gott tun. Und er wartet nur darauf, oder? Es wartet alles da, dass es einfach losgehen kann, dass dein Licht einbrechen kann in dein Leben. Aber du musst es freisetzen. Und das ist wie, es ist eine Partnerschaft letztlich, auch mit Gott. Es ist eine Partnerschaft, er fordert dich dazu auf. Und das ist sicher auch noch ein Punkt, wo wir in der nächsten Predigt auch mehr darauf eingehen wollen. Und in all dem dürfen wir einfach wissen im Gebet, dass uns auch der Heilige Geist wird anleiten, auch wenn wir manchmal nicht wissen, was wir beten sollen. Wir dürfen auch von Gott angeleitet werden. Das heisst, dass der Heilige Geist mit Seufzen unser Gebet annimmt und von Gott eintritt für uns. Er kennt unsere Anliegen. Aber ich möchte dich ermutigen, ganz einfach, in deinem Alltag, wo du bist, dass du sagst, hey, ich möchte einen Unterschied machen. Es gibt sicher Sachen, die du dir wünschst. Überleg dir mal, ich möchte jetzt gerade auch in der Beziehung mit Jesus. Was wünschst du dir? Dass du ihn tiefer kennenlernen darfst, dass du neu durchbrechen darfst, dass du neu voll wirst mit dem Heiligen Geist, dass du zum Beispiel neue Freude erlebst. Das heißt zum Beispiel, Freude ist eine Geistesfrucht. Du merkst in deinem Leben, nein, es ist so viel Schwermut da in meinem Leben. Es fällt mir so viel schwer in meinem Leben. Ich will da einen Durchbruch sehen. Ich will sehen, wie wieder Freude in mein Leben einkehrt. Trotz diesen Umständen. Ich will können dankbar von Gott reden. Dann nimm dir das vor, formulier es in einem Gebet. Und test Gott an seinen Versprechen. Er sagt, wir können ihn testen, er ist nicht überfordert mit dem. Sag ihm, du schloss das Wort Gottes auf und sagst, es steht geschrieben, dass wenn ich dich suche, dass du dich finden lässt. Das heisst, dass so vielen Stellen, er lässt sich finden von denen, die ihn suchen. Und dass wir werden leben, wenn wir dich suchen. Und ich möchte eine neue Freude verspüren. Und das muss nicht, du darfst dich Ziel nicht zu hoch setzen. Es kann ganz simpel sein, es kann 5 Minuten sein, am Morgen, auf der Autofahrt. Ich mache jetzt bei mir, eine gute Möglichkeit ist einfach während der Autofahrt. Es war immer so leere Zeit gewesen. Und Gedanken schweifen sowieso irgendwo umher. Sind vielleicht schon beim Arbeiten oder zuhause. Da kann man zum Beispiel ein bisschen Worship-Musik hinterlegen oder so. Oder mich einfach laut reden mit Gott. Es gibt auch andere, die beten nicht und reden einfach so laut. Also da haben wir sicher ein Anrecht drauf, um zu reden. Ja, nimm dir einfach die Zeit oder zuhause, die Stille. Mir hilft zum Beispiel, wenn ich rausgehe. Ich merke, im Zimmer ist mir dann immer zu eng. Ich muss einfach raus, dann muss ich vielleicht zuerst noch ein bisschen joggen gehen und dann plötzlich bin ich so, merke ich, wow, jetzt kann ich so mit Gott beten. Oder? Das ist eine gute Möglichkeit. Jetzt bin ich wie selber an dem Punkt, so, wo ich frei bin. Test Gott, fordere ihn raus und du wirst sehen, dass Wunder werden passieren. In deinem Leben, in deinem Umfeld, dass sich Situationen werden verändern. In der Gemeinde, vielleicht hast du das Anliegen für die Gemeinde. Vielleicht merkst du plötzlich, hey, das, in dieser Kirche, da läuft einiges krumm, zum Beispiel. Kann gut möglich sein, ich möchte es irgendwie vor Gott bringen. Dann bringst du zuerst im Gebet vor Gott, zeig, was ist vielleicht meine Rolle in dem Sinne. Was kann ich dazu beitragen, dass sich das ändert? Und Gott wird es dir zeigen. Er wird zu dir reden. Ich bin davon überzeugt. Es steht so in seinem Wort geschrieben. Und dann wird der Glaube so lebendig. Dann wird er so lebendig. Ich weiß nicht, ob ich euch schon mal das Beispiel erzählt habe. Ich muss immer schauen. Ja genau, ich finde einfach sehr ein vollmächtiges Beispiel. Also, ich bin einfach hier geblieben, wenn ich schon erzählt habe, muss man sagen. Ich, einfach, was die Rede Gottes betrifft. So, ich bin auch, also, so mit dem Joachim zusammen gewesen. Wir haben mal so einen Hauskreis besucht gehabt. Und ich wollte dort wie Gott irgendwie einfach näher begegnen. Ich wollte suchen, so. Und am Schluss hat wie noch jemand, wir haben die Leute alle nicht gekannt, muss man sagen. Wir sind das erste Mal dort gewesen, so. Wir haben die Leute nicht gekannt gehabt. Und am Schluss, steht irgendeiner auf, auch noch nie gesehen voran, und dann sagt er so ein Wort aus der Offenbarung, so ein Vers. Er sagt dann genau, wenn Jesus wiederkommt, bei ihm wird nicht ja, ja oder nein, nein sein, sondern einfach ein Ja, genau. Ich weiß nicht mehr wortwörtlich, wie der Vers gegangen ist. Und ich habe gewusst, in dem Moment, wo er es gesagt hat, dass ich damit gemeint bin. Ich habe wirklich, es ist mir so unter die Haut gegangen. Ich habe gewusst, jetzt meint er mich. Und nachher ist es so gewesen, das ist mir so geblieben, weil ich habe gedacht, alle Leute wissen es auch, dass ich damit gemeint bin, ist so peinlich gewesen. Und er hat gedacht, hoffentlich checkt jetzt da der Brudi nicht neben mir, dass ich damit gemeint bin. Und nachher habe ich gedacht, ja, einfach, eben, mich verkrüft sich dann so. Und es ist einfach, wenn Gottes Wort lebendig wird, wenn Gott spricht, das kann auch aus der Bibel lesen sein, dass du plötzlich liest und du fragst dich, hä? Ich habe x-mal über die Stelle gelesen und plötzlich, seit wann steht das drin? Das ist ja genau auf meine Situation. Es macht etwas mit deinem Herz. Es ergreift dich, es packt dich. Und du merkst, wow, da ist etwas Lebendiges drin. Es ist nicht mehr so monoton. Es ist nicht irgendwie so eine Pflichtübung, 5 Minuten Bibel gelesen, sondern es erwacht zum Leben. Und ich bin dann dort daheim gegangen und ich weiss noch, vor meinem Bett gegangen, ich habe dann so zu mir gesagt, hey Joachim, was ist dir durch den Kopf gegangen, wo sie das gesagt hat? Und dann hat er gesagt, ich habe es erst an dich gedacht. Und ich dachte, ja, scheiße, okay, aber ich kenne mich auch gut so. Aber genau, ich hoffe, dass das der Einzige ist. Aber es ist wirklich, es ist eindrücklich, wenn Gott so spricht. Und ich bin sicher, dass er schon zu jedem von euch mal gesprochen hat. Manchmal sind wir wie nicht darauf, ja genau, rechnen wir gar nicht damit. Oder wir übersehen es oder gehen einfach drüber. Aber Gott redet tagtäglich zu dir. Ich möchte noch mal ganz kurz zusammenfassen. Warum beten wir? Wir beten, um Gott in unseren Alltag einzuladen. Es ist nicht so, dass er nicht schon da wäre, er ist da, aber wir geben ihm die Legitimation. Wir sagen, du darfst hier kommen. Er klopft an deine Tür, er sieht vielleicht, dass der Tisch noch nicht aufgeräumt ist und dass viel zu und her gegangen ist vielleicht. Und er sagt, hey, das wird dir helfen, aufräumen kommen. Der Heilige Geist hat ihn auch mitgebracht, du kannst ihn aufmachen. Gott möchte in deinen Alltag hier kommen. Zweiter Punkt. Wir beten, weil Gott persönlich mit dir kommunizieren möchte. Das ist die Grundlage des Gebets. Er möchte sich mit dir austauschen. Ja. Er ist der gute Hirte, seine Schafe gehören seine Stimme. Er möchte sich dir mitteilen und dir unfassbare Sachen mitteilen. Und der dritte Punkt. Wir beten, weil es unsere stärkste und erste Waffe ist, die wir ergreifen. Wo der Feind nicht widerstehen kann, weil wir am Feind wollen zu fürchten lernen. Genau. Amen. Ich bete noch zum Schluss. Ja, Jesus, ich bitte dich darum, dass du jedem von ihnen neu aufzeigst, auf was unser Gebet gründet, auf was unsere Bitten gründet. Ja, dass wir nicht irgendwie mit einem üblen Verkäufer zu tun haben oder mit einem ungerechten Richter oder mit sonst irgendjemandem, sondern mit unserem himmlischen Vater. Ich bitte dich einfach, dass du uns das offenbarst und dass wir mit Zuversicht vor dir kommen, als hätten wir es schon empfangen. Dass wir mit Freude vor dich kommen Und dass wir alles dir bringen, was uns beschäftigt, Herr. Vergib uns dort, wo wir es selber versucht haben. Ich bitte um Vergebung dort, wo wir unseren eigenen Weg gegangen sind. Dort, wo wir gemeint haben, wir wissen es besser als du, Herr. Und wir bitten dich, dass ja, du kommst mit deiner Weisheit und mit deiner Vollmacht und Situationen und Umstände veränderst, aber auch unser Herz veränderst, Herr. Dass dein Frieden auf einkehren, das bitte ich für jeden Einzelnen da. In Jesu Namen. Amen.